Bevor wir richtig durchstarten, möchte ich nochmal Bezug nehmen auf meine letzte Predigt hier. Also meine wirklich letzte Predigt war am See während der Taufe, die meine ich nicht, ich meine die letzte Predigt hier. Da ging es auch um Gemeinde und da hatte ich den zweiten Teil zum Thema Anbetung gehalten. Und ihr könnt euch vielleicht nicht mehr an den Inhalt erinnern, aber ihr werdet euch vielleicht daran erinnern können, dass es sehr doll überzogen war. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie lang, vielleicht waren 20 Minuten irgendwas jenseits von Gut und Böse. Es gab danach unterschiedliche Reaktionen. Ich will jetzt nur auf eine Seite der Reaktion eingehen, nämlich einer sprach mich an und meinte, er hätte mit, ich zitiere das jetzt nicht wörtlich, aber auf jeden Fall, das habe ich mir gemerkt, mit wütend geballter Faust in der Hosentasche die letzte halbe Stunde verbracht. Wegen der Überziehung und wegen der Probleme, die dem Kinderdienst oder dem Kindergottesdienst zu dem Zeitpunkt entstanden sind. Weil wenn ich hier überziehe, dann gibt es da draußen manchmal Probleme, die haben alles aufgeräumt und die Kinder wollen raus und die Papas und Mamas kommen nicht. Also ich möchte niemanden zu Wut provozieren. Ja, das ist auf jeden Fall schlecht. Und deswegen, er hat mir auch angedeutet, dass andere genauso denken. Die haben mich nun nicht angesprochen, von daher kann ich da nichts antworten persönlich. Aber das will ich nicht. Ja, also es tut mir leid, dass ich da so da überzogen habe und Leute wütend gemacht habe. Und heute... schenke mir Gott, dass ich in meiner Predigthitze die Uhr gut im Blick habe. Unsere Gemeinde will eine bibeltreue Gemeinde sein. Ja, wir hatten sogar mal einen Verein, der hieß Verein Bibeltreuer Christen. Oh, was gab es da für Diskussionen? Ist der Name richtig? Ist er nicht richtig? Ist er arrogant? Ist er überheblich? Ist er nicht selbstüberschätzend? Und. Aber bibeltreu zu sein ist mindestens ein sehr erstrebenswertes Ziel. Ob man wirklich von sich behaupten kann, ich bin bibeltreu oder wir sind bibeltreu, das will ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ich denke aber, als Ziel, bibeltreu sein zu wollen, ist das auf jeden Fall gut. Wer momentan die Situation in Deutschland verfolgt, ich weiß ja nicht, was ihr so lest an Zeitschriften, aber wer so ein bisschen auch christliche Literatur liest, der bekommt mit, dass im sogenannten evangelikalen Lager, also so unter den Freikirchen und Ähnlichem, eine heiße Diskussion angelaufen ist. Und die Diskussion kann man immer zusammenfassen unter der Frage, was ist denn Bibeltreue? Da gibt es so unterschiedliche Lager mittlerweile. Bibelschulvertreter, die ein Buch schreiben und dann schreibt ein anderer ein Buch gegen das Buch und daraufhin nimmt dann irgendjemand in einem Vortrag Stellung zu Buch und Buch und versucht herauszumalen, wo das eigentliche Problem ist. Und selbst der interessierte Laie hat Schwierigkeiten zu kapieren, ey, wo ist das Problem? Fest steht nur, am Ende kann man dann festhalten für sich selbst, dass das, was wir hier vermutlich als Bibeltreue definieren würden, von vielen Christen aus unseren Gemeinden, die wir so kennen, nicht mehr als Bibeltreue definiert wird, sondern als Bibeluntreu. Kurz zusammengefasst, ich will auf diese Diskussion nicht weiter eingehen, das ist bloß mein Aufwärmer. Kurz zusammengefasst, sagt das eine Lager, wer die Bibel wörtlich nimmt, ist nicht bibeltreu. Und das ist genau das, was wir ja von uns eigentlich denken. So steht es auch in unserem Glaubensbekenntnis, dass wir die Bibel bis in ihren Wortlaut hinein als von Gott gegeben verstehen und von daher das Wort aufschlagen, es im Zusammenhang schon lesen, aber dann das Ganze als Gottes Wort verstehen und anwenden. Und das bezeichnet manch einer nicht mehr als bibeltreu und behauptet, die Bibel will gar nicht wörtlich verstanden, sondern nur bildlich verstanden werden. Also wenn jemand sagt, er möchte gerne bibeltreu sein, ist es heutzutage schon notwendig zu erklären, was das heißt. Und dann treffen zwei Christen unterschiedlicher Couleur aufeinander und der eine sagt, ich bin bibeltreu, der andere sagt, ich auch. Und dann unterhält man sich so und stellt fest, dass man lustigerweise völlig unterschiedlich lebt. Und irgendwann kommt er die eine Seite und sagt, ach, ihr bei euch, ihr macht ja die Bibel zu einem papierenden Papst. Also einem Papst aus Papier. Was soll man darauf antworten? Oder derjenige sagt, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus. Was soll man denn darauf antworten? Also ich unterstelle mal, dass wir alle, Gäste vielleicht ausgenommen, aber vielleicht auch die, dass wir alle auch an Jesus glauben. Was ist denn das jetzt für ein Widerspruch? Ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus. Wir glauben an Jesus, aber nicht an irgendeinen Jesus. Wir glauben an den Jesus der Bibel. Und das ist der große Unterschied. Man kann nämlich sehr schnell sich einen Gott basteln. Ich weiß nicht, die Frauen, die da so ein bisschen handwerklich begabt sind, also Anita wird da Vorträge drüber halten können, was Patchwork ist. Habt ihr schon eine Patchwork-Hose gesehen? Die sehen meistens ziemlich bunt aus. Ja, da ist so ein Flicken aus Jeansstoff, da ist da ein Flicken aus Cord, dann ist da ein Flicken aus irgendwas. Und das Ganze kunstvoll zusammengenäht, nennt man dann Patchwork. Und solche Patchwork-Götter oder Patchwork-Jesusse gibt's auch. Nämlich, wenn wir unserer Fantasie freien Lauf lassen, wie Gott so sein sollte, unserer Meinung nach. Ich sage nur langer Bart, weiß, alt. Und an so einen Gott glauben wir nicht. Hoffentlich. Wir dürfen uns nur an diesen Gott halten, an diesen Jesus. Und deswegen ist die Bibel für uns ein ganz wichtiger Punkt, den wir brauchen. Eine ganz wichtige Informationsquelle, die wir brauchen, um zu wissen, ob wir an den richtigen Jesus glauben, ob wir wirklich errettet sind, ob wir wirklich ewiges Leben haben und auch um zu erfahren, was eigentlich ewiges Leben ist. Manch einem ist das zu kompliziert, zu intellektuell, zu schwierig, zu anstrengend. Und ja, Bibel lesen, Bibelstudium ist anstrengend. So wie Fußballtraining, was viele freiwillig machen. Völlig verrückt, aber es gibt Leute, die sowas tun. Oder Chemie studieren. Ich musste gerade Stefan angucken, deswegen fiel mir das ein. Es gibt Leute, die machen sowas freiwillig. Und das war auch nicht locker. Und jeder, der eine Berufsausbildung hinter sich hat, kann sich auch an Monate des Ich kann nicht mehr, insbesondere kurz vor der Abschlussprüfung erinnern. Oder Abitur oder Realschulabschluss oder was auch immer. Ja, Bibelstudium ist anstrengend, aber viele Sachen im Leben sind anstrengend. Das kann irgendwie nicht das K.O.-Kriterium dafür sein, dass wir die Bibel ablehnen. Wir müssen in der Bibel nachgucken. Wir müssen in der Bibel nachgucken, um zu lesen, wie Gott wirklich ist. Ja, aber Ansgar, steht nicht in der Bibel, dass man Gott in der Natur erkennen kann? Wir müssen auch bloß rausgucken, dann sehen wir, wie Gott ist. Stimmt, es steht in der Bibel. Römer 2, glaube ich, steht es. Da steht, was steht da? Seine ewige Kraft, also Gottes ewige Kraft und seine Göttlichkeit können in der Schöpfung erkannt werden. Da steht da. Da steht nicht, Gott in all seiner Fülle kann in der Schöpfung erkannt werden, sondern es können zwei Sachen erkannt werden, nämlich seine ewige Kraft und seine Göttlichkeit. Wer ernsthaft und vorbehaltlos in die Natur geht, als Naturwissenschaftler oder ganz normaler Mensch, der kann an der Natur erkennen, dass es einen Schöpfer geben muss. Ewige Kraft. Man kann sehen, dass da etwas über dieser Materie existieren muss, was diese Materie ins Sein hineingerufen hat, dass es einen Gott gibt. Also wir können schon, und das tun ja auch Wissenschaftler, nicht unbedingt nur die christlichen Wissenschaftler, die einfach rausgehen, sich die Natur angucken und sagen, boah. Oder in die Sterne gucken und sagen, boah. Die sich das Wunder der Menschwerdung eines kleinen Babys angucken und sagen, boah. Also wir können schon einiges erkennen über Gott, nämlich dass er kräftig ist, dass er ewig ist, dass er göttlich ist, dass er über den Dingen steht, dass er die Gesetze macht und nicht etwa durch Naturgesetze gebunden ist. Deswegen kann Jesus über Wasser laufen, weil er über den Naturgesetzen steht. Für ihn gibt es sowas wie Schwerkraft und Dichte und so weiter, gibt es nicht. Aber was wir nicht in der Schrift, was wir nicht in der Natur erkennen können, sondern in der Schrift, sind zum Beispiel die Güte Gottes, seine Liebe. Wir wissen nicht, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Das sagt mir keine Blume. Wir sehen seine Freundlichkeit nicht, seine Gerechtigkeit nicht. Wir sehen in der Natur auch fast nicht seinen Zorn über Sünde. Ist im Grunde genommen alle Tugenden Gottes, bis auf die von mir genannten, kann man in der Natur nicht erkennen. Und deswegen hat Gott nicht aufgehört, sich in der Natur zu offenbaren, was er definitiv getan hat. Lest die Psalmen. Wie oft der Psalmist dazu übergeht, Gott zu loben, wegen der Sterne, wegen des Himmelszeltes, wegen der prächtigen Natur. Sondern er hat weitergemacht, er hat sich weiter geoffenbart und ihr ahnt, worin? Natürlich in der Bibel. Das heißt, wer sich nur auf eine gewisse natürliche Erkenntnis zurückzieht und sagt, naja, ich denke über Gott nach, ich schaue mir die Natur an und dann weiß ich alles über Gott, der täuscht. Der beraubt sich selbst einer Informationsquelle, die doch viel reicher noch an Informationen über Gott ist, als es schon die Natur ist. Wir haben vor einiger Zeit eine Serie begonnen über biblische Gemeinde. Und mein Ziel ist in dieser Serie allen, den Alten wie den Neuen, ein bisschen zeigen, wie Gemeinde gedacht ist von Gott, wofür Gemeinde da ist, wie Gemeinde funktioniert. Welche Gefahren auf die Gemeinde lauern und welche Chancen sie hat, wenn sie sie nutzt. Und heute geht es um die Frage, welche Rolle denn die Bibel in meinem Leben oder in dem Leben einer Gemeinde spielt oder spielen kann. Die Frage erscheint unsinnig vielleicht dem einen oder anderen, weil wir eine bibeltreue Gemeinde sind, / sein wollen und viele noch in der Bibel lesen. Aber wir sind nicht isoliert auf dieser Welt. Wir sind als Gemeinde auch nicht völlig geschützt von Einflüssen, die von anderen, auch anderen Gemeinden kommen. Und in vielen anderen Gemeinden und Gemeindeverbünden setzt man mittlerweile lieber auf eigene Konzepte und Rezepte, anstatt in die Schrift zu gucken. Und über allem soll die große Frage stehen, wenn ich hier jetzt vortrage, etwas über Gemeinde, dass ihr bitte mitdenkt. Wie sieht mein persönlicher Umgang mit der Heiligen Schrift aus? Bin ich nur von meinem Glaubensbekenntnis her ein bibeltreuer Christ, der die Bibel ernst nimmt? Oder hat das auch Auswirkungen in der täglichen Praxis? So, jetzt können wir noch die Bibel aufschlagen und dort in der Apostelgeschichte 2 möchte ich die Verse 40 bis 42 vorlesen. Wer eine Bibel braucht, kann von mir eine bekommen. Wenn mehr als 3 gebraucht werden, gibt es da hinten noch welche, die können dann verteilt werden. Wer braucht noch eine? Jetzt melden. Noch mehr Bedarf? Traut sich keiner? Apostelgeschichte 2, die Verse 40 bis 42. Zum kompletten Verständnis ist es sinnvoll, wenn man das ganze Kapitel mal gelesen hat, damit man weiß, welche Menschen da eigentlich aktiv sind. Aber das habe ich schon im letzten Teil meiner Predigt gemacht. Ich kann ja nicht jedes Mal die ganzen Kapitel lesen, dann geht mir ja so viel meiner kostbaren Zeit flöten. Apostelgeschichte 2, es war eine große Predigt zu Pfingsten, es ist eine Menge passiert mit Heiligem Geist, mit wahnsinnig interessanten Dingen. Es kommt eine Predigt von Petrus, eine recht lange Predigt. Und das schließt jetzt hier im Bericht, im Vers 40. Und mit vielen anderen Worten legte er, das ist Petrus, Zeugnis ab und ermahnte sie, die Zuhörer, mehrere tausend Juden, und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und diejenigen nun, die sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Hier haben sich tausende von Menschen bekehrt, nach dieser Predigt von Petrus. Wie immer folgt der Glaube aus der Predigt. Das ist ein Gesetz schon fast. Ohne Predigt gibt es keinen Glauben, muss Paulus einmal sagen. Wir müssen verkündigen, wir müssen das Evangelium weitersehen. Und was interessant ist, dass sich diese Christen gleich getroffen haben danach. Wir werden nachher genauer darüber nachdenken, warum die sich eigentlich weiter getroffen haben. Sie waren doch jetzt bekehrt, war doch alles im Sack und Tüten. Die Frage, die wir bedenken wollen, ist, warum haben sie sich denn danach getroffen? Warum sind sie zusammengekommen? Hier sind diese Leute, die aus der jüdischen Welt gekommen sind, sich von ihrem bisherigen Leben abgewandt haben. Wir werden später lesen, wir in dem Vers, dass sie auch vieles von ihrem Besitz verkauft haben. Die haben also ganz schön Schluss gemacht mit ihrer Vergangenheit. Und die jetzt zu diesen sogenannten Jüngern gehen und ihnen lauschen. Diese Menschen haben die erste Gemeinde gebildet und die Frage ist, wofür ist diese erste Gemeinde eigentlich da gewesen? Was war ihre Aufgabe? Was tut diese christliche Gemeinde? Wozu ist sie da? Kommen sie zusammen, um Freudentänze zu veranstalten, dramatische Theaterstücke zu schauen, Vorlesungen über Politik, Literatur oder Soziologie zu hören? Nein, sowas gab es vom biblischen Text her in der ersten Gemeinde nicht. Es geht mir, und das habe ich schon mal im vorigen Teil gesagt, nicht darum, solche Aktivitäten abzulehnen. Aber es geht darum, aufzuzeigen, dass das nicht die wichtigen Aktivitäten einer Gemeinde sind. Wenn wir Fun haben wollen, wenn wir Unterhaltung haben, jetzt nehmen wir mal Tanzen, ja, ich kann nicht tanzen, von daher ist das ein gutes Beispiel. Wenn ich das wollte, dann würde ich doch nicht in der Gemeinde sowas veranstalten, sondern gehe ich in die Welt, weil die können das viel besser. Guckt euch einmal Michael Flatley an und ihr wisst, wovon ich rede. Auf dem offenen Kanal gibt es eine christliche Sendung. Jedes Mal, wenn du den Fernsehsender einschaltest, du kriegst sofort mit, es ist eine christliche Sendung. Weil die Qualität, bei allem Inhaltlichen, das will ich gar nicht ansprechen, aber dann die Bildqualität ist nicht so gut. Die ganze Soundtechnik ist nicht so gut, wie es die Welt hinkriegt. Wir machen uns zum Narren, wenn wir hier versuchen würden, eine weltliche Show abzuliefern. Denn die Welt kann es viel besser. Die frühe Gemeinde kam zusammen, zur Lehre der Apostel, zur Gemeinschaft, zum Brechen des Brotes und zu Gebeten. Allesamt rein geistliche Aktivitäten. Und dieses Muster der ersten Gemeinde ist ein Muster für uns, dem wir folgen können. Schauen wir uns dieses Vorbild doch mal an. Wir haben in dem ersten Teil haben wir die Anbetung rausgegriffen, darauf will ich jetzt nicht nochmal eingehen. Der zweite Punkt ist, dass hier an allererster Stelle dieser Liste die Lehre der Apostel steht. Sie verharrten darin. Ich glaube, Vers 46 heißt es, dass sie täglich zusammenkamen deswegen. Also täglich sind sie gekommen, um unter anderem die Lehre der Apostel zu hören. Theologie oder nennen wir das anders, Lehre ist heute nicht mehr besonders beliebt. Also wenn ich zu einem theologischen Seminar einladen würde, kommenden Samstag 14 Uhr bei mir, dann ist vielleicht der Termin ungünstig bei dem einen oder anderen, aber das wäre nicht so der Reißer oder nicht so der Hit. Lehre ist nicht besonders beliebt mehr. Ich habe von einem Pastor gelesen, also ein angestellter Leiter einer Gemeinde, der von seiner Gemeinde entlassen wurde aus einem Grund, angeblich einem Grund. Nämlich, er wollte in seiner Gemeinde monatliche Bibelstunden einführen. Und die leitenden Brüder dieser Gemeinde haben gesagt, das brauchen wir nicht, das ist nicht zeitgemäß, das konnte man damals machen, aber heute ist das nicht mehr dran. Wir sind natürlich weit davon entfernt, oder? Deswegen sind unsere Bibelstunden genauso gut besucht wie die sonntäglichen Gottesdienste. Also fangen wir mal an. Was hat diese Gemeinde denn zusammengebracht? Wenn wir in dem Text gucken, da heißt es, die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Und in Vers 44 heißt es, aber alle gläubig gewordenen waren beisammen. Woran waren sie denn gläubig geworden? Oder aufgrund welcher Sache sind sie denn zum Glauben gekommen? Aufgrund von Lehre. Petrus hat gepredigt, er hat gelehrt, das ist für mich austauschbare Begriffe. Leute haben das Wort aufgenommen, haben es geglaubt, sind gläubig geworden und haben danach weitergemacht zu hören. Lehre ist die Grundlage des Gläubigwerdens und nichts anderes. Kein schönes Gefühl, keine nette Erfahrung, keine Errettung aus irgendeiner Sucht oder einer Gebundenheit, sondern zu wissen, Gott ist zornig über meine Sünde. Und es gibt nur einen Weg, diesen Zorn von mir abzuwenden, nämlich auf Jesus zu schauen, der diese Strafe für uns getragen hat. Das anzunehmen, das ist der einzige Weg. Und das muss ich erklären, das muss ich weitergeben. Nennt das Evangelisieren, nennen wir das Evangelisieren. Ihr könnt es auch Lehren nennen, ihr könnt es Predigen, es ist egal. Aber es muss eine Lehrbotschaft rausgehen an die Menschen. Und dann wird Gemeinde gegründet. Wir können nicht Lehre ablehnen. Brauchen wir nicht als Gemeinde. Weil wir damit die Grundlage unseres Glaubens zerstören würden. Und wir uns ziemlich schnell in alle Winde verlieren würden. Aber die waren diese 3000 Menschen, vermutlich waren es sogar mehr, diese 3000 Menschen waren doch errettet. Warum waren sie denn immer noch an Lehre interessiert? Versteht ihr, worauf ich hinaus will? Manch einer stellt sich von uns nämlich zufrieden damit, dass er das Heil in Christus ergriffen hat. Ein ewiges Heil, ein Heil, das man nicht verlieren kann. Wozu denn dann noch Lehre? Wozu denn dann diesen anstrengenden Weg des Bibelstudiums gehen? Tägliche Bibellese, einmal in der Woche Bibellese, ein Kapitel pro Monat lesen? Warum diesen anstrengenden Weg? Ich sage nur, was haben Sie denn gemacht? Sie haben sich bekehrt und Sie sind weiterhin gekommen und haben den Aposteln gelauscht. Warum haben Sie das getan? Ich denke, es gibt mehrere Antworten. Petrus schreibt an einer Stelle in seinem ersten Brief, Kapitel 2,2, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Vom Zusammenhang redet er hier nicht von Milch, also nicht von diesem speiseähnlichen Getränk, sondern er redet von der Schrift, von dem Wort. Seid wie neugeborene Kinder begierig nach der Milch. Milch würde ich jetzt Geli nach vorne rufen und sagen, Geli, wie läuft denn das bei deinem Sohn? Wie ist denn so ein Baby begierig nach Milch? Das ist Ausdruck von Leben, ein neues Leben, was entsteht. Also ich rede jetzt von dem Baby, ja? Das lebt, lebt, lebt und irgendwann merkt es, ey, mir fehlt was. Und dann, black. Vielleicht noch ein bisschen sympathisch ruhig am Anfang, aber irgendwann wird das nervtötend laut. Und dann kommt Mama oder Papa als Bus und dann geht's los mit der Nahrungsversorgung. Und genauso ist es bei Menschen, die sich von ihrem alten Leben wegbekehren hin zu dem neuen Leben. Die Bibel bezeichnet sie als Neugeborene, Neugepflanzte, Neophytos, neue Pflanzen. die natürlich Nahrung brauchen, so wie ein Baby. Und die Bibel beschreibt es eigentlich als einen ganz normalen Vorgang, dass diese neu bekehrten Christen Hunger haben. Nämlich, dass das Vakuum in ihnen, sie haben ja den Schutt weggetan, den sie bisher toll fanden, jetzt haben sie ein Loch in sich, dass sie dieses Loch irgendwie füllen mit Gutem. Und das geht nur durch die Heilige Schrift und nicht anders. Unser bisheriges Denken als Nichtchristen, unser bisheriges Wertschätzen, unser bisheriges Wünschen, unser Streben, all das, was wir getan haben, das war falsch. Und bei der Bekehrung haben wir das erkannt und haben gesagt, das wollen wir nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns umdrehen und sagen, okay, lieber Apostel, so taten es die Jünger damals, lieber Apostel, erklärt uns doch bitte, wie es jetzt weitergeht. Sie wollen gesättigt werden mit der richtigen Nahrung. Es gibt noch einen zweiten Grund, warum die Jünger damals weiterhin täglich gekommen sind, um dem Lehren der Apostel zu lauschen. Nämlich, sie waren auf die Fortsetzung gespannt. Petrus hat gepredigt, aber er konnte ja nicht in einer Predigt alles sagen, obwohl es schon extra hier hieß, dass er viele Reden hielt. Also das war nicht nur eine Predigt, 5 Minuten, und dann haben sich 3000 Leute bekehrt. Das wird schon ein bisschen in die Länge gegangen sein. Und trotzdem waren sie neugierig zu hören, wie geht es weiter. Es gab noch so vieles, was sie hören mussten. Und hören wollten. Und deswegen kamen sie jeden Tag wieder. Sie wollten nichts verpassen. Vor etwas längerer Zeit gab es im deutschen Fernsehen eine Serie, sie hieß Dallas. Es gab etliche Nachfolger, aber ich erinnere mich an Dallas. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich habe vielleicht insgesamt 10 Minuten geguckt, weil damals war ich noch zu jung, um so lange abends aufbleiben zu dürfen. Es hat mich auch nicht groß interessiert, aber was interessant war, es gab wahnsinnig viele Leute, die Dallas geguckt haben. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier auch der ein oder andere dabei ist. Dallas war eine Serie. Ich habe keine Ahnung, wie viele Teile. Ich sage einfach mal 100. Vielleicht waren es 200, also sehr viele Teile. Nicht nur so ein Dreiteiler. Und es war schon faszinierend, nachdem das Ding so ein bisschen am Laufen war und war eine riesen Werbetrommel hinter gewesen. Alle Terminkalender der Menschen haben sich irgendwie nach Dallas gerichtet. Du konntest keinen Termin mit den Leuten an dem Tag machen, wo abends Dallas lief. Es war faszinierend. Sie hatten Angst, die Leute, dass sie irgendwas verpassen. Und am nächsten Tag wurde dann im Kreis der Freunde, der Kollegen, der Mitschüler diskutiert. Warum hat GR oder wie der heißt, das gemacht? Und die anderen Namen kenne ich schon nicht mehr. Wie lief das so alles? Da war man richtig hinterher. Man wollte nichts verpassen. Videorekorder müssen da echt gut gegangen sein an der Zeit. Ich muss euch sagen, ich kann manchen Christen nicht verstehen, der mit einem Minimum an Lehre meint, auskommen zu können. Ich kann es nicht. Ich rede nicht von ein paar Wochen Urlaub, wo man nicht in die Gemeinde geht. Ich rede auch nicht mal vom freien Wochenende. Es geht mir auch gar nicht um Regeln an der Stelle. Es geht um das Herz. Erwarten wir, dass der Heilige Geist im Rahmen eines Gottesdienstes wirkt. Im Rahmen einer Wortverkündigung. Ich mache das gar nicht von dieser Stunde abhängig. Ich rede das auch von Bibelstunden, von Hauskreisen, sonst irgendwas. Also überall, wo wir das Wort Gottes besprochen wird. Erwarten wir, dass der Heilige Geist wirkt, ja oder nein? Und wenn der Heilige Geist da ist, dann weiß man nie, wie er wirkt. Was passieren kann. Auf welche Punkte er mich aufmerksam machen will. Manchmal wünschte ich, unsere Gottesdienste wären so beliebt wie Dallas. Aber da fehlen uns vielleicht ein paar Show-Effekte für. Dritter Grund, warum die Jünger damals kamen. Sie haben eins erkannt, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, und das können wir uns, denke ich, auch nochmal so für uns selbst in Frage stellen. Sie haben eins erkannt, nämlich, dass sie unkundig sind. Was meine ich mit unkundig? Wenn wir uns genau angucken, welche Leute da waren, Apostelgeschichte 2, und wenn wir ein bisschen das ganze Kapitel lesen, es sind die Leute, zum Teil zumindest, darunter, die noch kurze Zeit vorher geschrien haben, kreuzige ihn, häng ihn ans Kreuz, weg mit ihm, wir wollen ihn nicht. Und über wen haben sie das gesagt? Über Jesus Christus. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Jesus und ein anderer Mann werden vor das Volk gestellt. Wen wollt ihr haben? Einen lasse ich frei. Und sie lassen Jesus kreuzigen. Ihn wollten sie loswerden. Das waren die Juden damals. Sie haben gesagt, kreuzigt ihn. Und diese Menschen, die das gemacht haben, da waren Volksmassen. Die, die da so geschrien haben, das sind die, die sich hier bekehrt haben. Als Jesus auf der Welt war, haben sie ihn gefragt, wer ist denn dieser Mensch? Er kommt aus Nazareth. Ein Zeltmacher, ein Tischler, was auch immer, ich weiß nicht so. Was soll das sein? Sohn Gottes? Wie kommt er dazu, sich zum Sohn des Höchsten zu machen? Wie kann er das für sich in Anspruch zu nehmen, Retter der Welt zu sein? Weg mit ihm! Kreuzigt ihn! Lasst mich in Ruhe mit diesem Jesus! Das sind die Menschen, die hier geschrien haben. Und das sind die gleichen Menschen, die jetzt hier stehen und jeden Tag nach ihrer Bekehrung zu den Aposteln kommen. Sie hatten sich nämlich damals für klug gehalten, als sie Jesus verwarfen. So wie Leute heute noch denken, sie seien überlegen, klug, rational, vernünftig, wenn sie das Christentum ablehnen und sich einen Spaß aus der christlichen Verkündigung machen. Aber diese Menschen damals wurden aufgeweckt, sie wurden ins Herz gestochen, regelrecht. Was sie nämlich entdeckten, war ihre überragende Dummheit, ihre Ignoranz, ihre Arroganz, sodass sie schlussendlich fragen mussten nach der Predigt, Vers 37, was sollen wir tun, ihr Brüder, um errettet zu werden? Plötzlich war ihre nur scheinbare Klugheit nämlich dahin und sie mussten andere um Rat fragen. Das ist richtig so. Du kannst kein Christ werden, ohne demütig zu werden, ohne deine eigene Dummheit anzuerkennen. Unser Herr sagte einmal, Matthäus 18,3, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Wie Kinder. Dumm. Unerfahren. Paulus schreibt, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, so werde er töricht. Dumm. Damit er weise werde. 1. Korinther 3,18. Wir müssen unsere weltliche Dummheit anerkennen, um geistlich schlau werden zu können. Das Erste also, was diesen Christen bei ihrer Bekehrung widerfahren ist, dass sie erkannt haben, dass sie geistlich gesehen unwissend sind, dass sie in einer Dunkelheit wandern. Und sie müssen jetzt immer noch Angst haben, dass sie nicht wissen, wie es weitergeht. An welchen Maßstäben sollen sie denn ihr neues Leben bitte beurteilen? Und deswegen sagten sie sich, ich muss da wieder hin zu den Aposteln, ich muss lauschen, was sie noch so zu sagen haben. Ich will lernen, was es zu lernen gibt. Alles her! Ich will nicht weiter unkundig sein, ich will das Leben. Und so strecken sie sich nach der Lehre aus. Wenn Paulus sagt, täuscht euch nicht selbst, dann erwischt er damit einen wunden Punkt. Das ist dieses Gerät, was da rauscht. Aber mich stört es nicht, ich weiß nicht euch. Es ist schwer für uns, uns selbst im rechten Licht zu sehen. Das geben wir vielleicht nicht zu in der großen Runde, aber vielleicht mal in einer kleinen Runde. Vor ein paar Tagen selbst musste ich über mich nochmal erschrecken, über eine gewisse Eigenschaft von mir. Die sage ich euch jetzt nicht und ich würde euch auch keine Neuigkeit verraten, weil ihr werdet sie kennen, aber selbst zu erkennen, wie man ist und es nicht nur von anderen immer wieder zu hören, ist schon ein ziemlich schrecklicher Punkt. Jeder, der von sich hoch denkt, ist unwissend. Jeder, der von sich denkt, dass er hoch wäre, hat keinen blassen Schimmer. Wenn man das Ganze mal aus dem Blickwinkel Jesu betrachtet. Und wenn wir nicht einmal über uns selbst Bescheid wissen, wie sollten wir dann aus uns selbst heraus Richtiges über den christlichen Glauben, über Gott ableiten können? Also, das Überlegung überführt uns unserer Unwissenheit und leitet uns dahin, dass wir anschließend nach Erkenntnis hungern und dürsten. Warum sind die Jünger noch zusammengekommen? Sie wollten lernen. Ja, aber was wollten sie lernen? Was bedeutet denn jetzt bekehrt sein? Ja, es gibt so eine heiße Frage unter Christen. Kann man sein Heil wieder verlieren? Ja oder nein? Was ist, wenn ich jetzt dauernd sündige? Komme ich dann in die Hölle oder komme ich dann trotzdem in den Himmel? Naja, solche Fragen hatten die Jünger damals auch. Und sie kamen und sie wollten hören. Ist Gott für uns oder ist Gott gegen uns? Wie soll ich mein Leben gestalten? Was ist mit meiner Ehe? Was ist mit meinen Sklaven? Was soll ich mit denen tun? Wie soll ich sie jetzt behandeln, nachdem ich mich bekehrt habe? All das sind Fragen, Fragen über Fragen, die da waren und unbeantwortet werden sollten. Aber, und das ist, denke ich, für uns als evangelisierende Gemeinde auch ein ganz wichtiger Punkt, sie wollten auch fragen, um anderen etwas erklären zu können. Also wenn ihr hier sitzt und sagt, naja, mit der Lehre sonntags, das muss eigentlich nicht so sein, halte ich nicht für nötig, dann mag es sein, dass du alle Erkenntnis hast über dich selbst und für dein Leben. Ich bezweifle das, aber wir tun einfach mal so, als ob. Aber es gibt darüber hinaus noch ein Ziel, was höher ist, nämlich das Ziel, anderen das Evangelium weiterzugeben. Was waren das für Menschen, die sich da bekehrt haben? Das waren ganz normale Menschen, die Eltern haben, Ehepartner vielleicht, vielleicht sogar Kinder, Freunde, Arbeitskollegen. Und sie selbst wussten, ich bin errettet, ich habe das ewige Leben. Mir kann keiner mehr. Ich bin errettet, ich bin ein Kind Gottes. Aber was ist mit den Lieben, die man so hat? Wie gesagt, Verwandte, Kollegen, Freunde. Die waren immer noch in dem alten Leben. Das Leben der Jünger war geöffnet worden. Sie wussten, ihre alte Existenz war nichts, es war nur Dreck. Und wie kann ich jetzt, das ist die Frage, die sie quält, wie kann ich jetzt dieses weitergeben an andere? Es bringt doch nichts, wenn Sie nächsten Sonntag dann zu Ihren Freunden zum Kaffee trinken gehen und sagen, Leute, ich habe eine wunderbare Erfahrung gemacht. Und die Leute dann sagen, ja, wie denn, erklär mal und warum. War einfach eine tolle Erfahrung. Das bringt es doch nicht. Stellt euch vor, ihr werdet morgen gefragt auf der Arbeit oder in der Schule, wo warst du denn gestern? Na, ich war in der Gemeinde. Warum? Naja, ich bin so erzogen worden. Meine Eltern haben mich immer mitgeschleppt und irgendwie habe ich das immer wieder gemacht. Das ist irgendwie ganz nett da. Aha. Also, ich bin nicht so erzogen worden. Mich hat noch nie einer zur Gemeinde mitgeschleppt. Ich finde das nicht nett. Ach so. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären, aber irgendwas an Gemeinde ist schon schick. Das gibt mir was. Ja, aber was ist es denn, was es dir gibt? Was treibst du da? Warum gehst du dahin? Warum geht es bei all dem Ganzen? Ein armer Christ, der diese Fragen nicht beantworten kann, oder? Wir sind doch regelrecht sprachlos, wenn wir nur sagen, ich fühle mich gut, ich bin errettet. Wir müssen in der Lage sein, doch weitergeben zu können, was es heißt, errettet zu sein. Wir müssen den Leuten noch erklären können, was es heißt, von Sünde errettet zu sein, von Sünde erlöst zu sein. Wenn wir das nicht mehr können, dann sind wir ziemlich stumme Musikinstrumente. Eine schallende Zimbel. Petrus konnte Antworten geben. Stell dir mal vor, Petrus wurde ja gefragt, ja, diese Frage, die ich schon zweimal zitiert habe jetzt. Liebe Brüder, was sollen wir tun? Und der große Petrus, nachdem er da Reben geschwungen hat, noch in Nöcher, sagt dann, keine Ahnung. Ich habe diese wunderbare Erfahrung selbst gemacht und ich würde mich für euch freuen, wenn ihr diese Erfahrung auch machtet. Aber ich habe keine Ahnung, was es genau ist. Dann wäre diese Gemeinde nicht entstanden, wenn man das jetzt mal menschlich weiterdenkt. Aber Petrus konnte genaue Antwort geben, was sie tun sollten. Ihr könnt es nachlesen. Und das ist es, wozu wir alle befähigt werden sollen. Indem wir der Lehre lauschen. Lehre nicht nur für mich aufnehmen und dann irgendwann sagen, okay, ich habe jetzt genug Erkenntnis. Sondern auch Lehre aufnehmen, um es weiterzugeben. Dein Nachbar befindet sich in großen Schwierigkeiten. Seine Ehe ist gerade in die Brüche gegangen. Was sagt man denn da? Sagt man dann, dumm gelaufen? Ist das die christliche Botschaft? Dumm gelaufen? Menschen haben ein ruiniertes Leben. Sie gehen durch Trauer, durch Sorgen, durch Enttäuschung. Ihr Leben ist vielleicht zerstört. Und sie wissen einfach nicht, was sie tun sollen und wo sie Hilfe bekommen. Und wir sagen, wäre schön, wenn du die gleiche Erfahrung machen könntest wie ich. Nein. Gab es schon mal Situationen im Leben, wo du passen musstest, wo du einfach nicht wusstest, was du da antworten sollst? Wäre es vielleicht gut gewesen, wenn vorher dir das jemand erklärt hätte, wenn jemand gesagt hätte, guck mal, so denkt Gott über das und das und so lautet die Lösung. Und wenn wir das uns gemerkt hätten, dann hätten wir das vielleicht in dem Gespräch auch anwenden können. Die Leute in Jerusalem wollten lernen, um anderen zu helfen und um anderen den Weg zur Errettung und Erlösung zeigen zu können. Sicherlich wird in unserer Verkündigung hier nicht jeden Sonntag etwas Neues gepredigt. Das ist sowohl normal, als auch gut, als auch gewollt. Aber was machst du, wenn du da sitzt und dann liegt da eine Folie auf und du weißt, worüber es geht heute oder du merkst die ersten 5 Sätze vom Prediger, aha, das Thema ist heute dran und du rutschst so innerlich 10 Zentimeter tiefer in deinem Sitz. Nach dem Motto, kenne ich schon. Manch einer schaltet ab und hofft, dass der Kaffee nachher richtig schön heiß ist. Und das ist so sein Ziel. Heißer Kaffee. Und lässt das Ganze, man ist ja höflich, man guckt noch irgendwo hin und man schlägt nicht an zu schnarchen, sondern man benimmt sich irgendwie, aber man hört nicht mehr richtig zu. Ist das unsere Reaktion? Also Punkt A, ich möchte davor warnen zu sagen, kenne ich schon alles, weil ich bin jetzt 15, 16 Jahre, glaube ich, im Glauben und 18 Jahre im Glauben und ich habe schon viel gehört, aber es gibt viele Sachen, die ich nochmal 10-mal vermutlich hören muss. Es wurde mal über Bücher gesagt, ich verkaufe ja auch Bücher, von daher interessiere ich mich auch sehr für Bücher. Es wurde mal über Bücher gesagt, ihr müsst nicht jedes Jahr 10 neue Bücher kaufen. Sondern im Grunde genommen reicht es, wenn ihr einmal die 10 richtigen Bücher kauft und jedes Buch jedes Jahr einmal lest. Habt ihr den Unterschied verstanden? Also nicht immer wieder neue Bücher kaufen, so sieht mein Bücherregal aus, sondern mal die 10 Trümpfe da rausgreifen und sagen, diese 10 Bücher werde ich jetzt jedes Jahr wieder lesen. Weil wir vergesslich sind. Weil wir manchmal meinen, das Alte schon zu kennen, aber wenn wir uns unsere Praxis angucken, es leider nicht tun. Also wenn hier was kommt, was ihr meint, kenne ich schon, dann lasst doch bitte mal diesen Filter mitlaufen, schaltet den ein, nach dem Motto, okay, die Botschaft kenne ich, wie sieht es in meinem Leben aus? Aber ich möchte euch noch einen Trick vermitteln, den ich aus meinem Berufsleben habe. Der Trick heißt, lausch doch einfach mal, wie der Prediger das verkündet, was du schon längst weißt. Ich will es erklären an meinem Beruf. Also ich habe hunderte von Seminaren in meinem Leben gehalten. Meine also zu wissen, wie man ein Seminar hält. Und ab und zu musste ich selbst mal als Teilnehmer in einem Seminar sitzen. Und oft waren das Seminare, wo ich mich gefragt habe, warum wurde ich hier hingeschickt? Man ist natürlich immer überzeugt von sich selbst und meint, nichts Neues wissen zu können. Das will ich jetzt aber gar nicht diskutieren, sondern ich ging auf jeden Fall mit der Haltung hin, kenne ich alles. Und in einem Seminar fing der Referent tatsächlich so an, das war ein Seminar für Referenten. Er fing so an zu sagen, Leute, was ich euch hier sage, das kennt ihr schon alles. Grinste dabei breit, weil er hatte eine Menge Sachen zu vermitteln, die wir nicht wussten. Wir waren alle blutige Anfänger. Aber was er meinte, wenn das kommt, dass ihr denkt, das kenne ich, dann schaltet um. Dann hört ihr mich nicht mehr auf das, was ich sage, sondern schaut euch genau an, wie ich es sage. Und lernt das. Das war ein Seminar für Referenten, damit sie lernen, wie man Seminare macht. Also er konnte eine Menge erklären, aber wenn man das Gequatsche schon kannte, dann konnte man sich einfach angucken, aha, jetzt nimmt er einen Flipchart, warum hat er den Flipchart so gemacht? Warum hat er da mit mehreren Farben gearbeitet? Und warum hat er zwei Flipcharts im Einsatz? Einer hätte doch gereicht. Ach ja, ja, Frage, Antwort, alles klar. Also, das könnt ihr auch machen, wenn ihr hört, die Verkündigung ist mir altbekannt, dass ihr euch hinsetzt, okay, könnte ich das aber auch einem Dritten erklären? Es ist ja gut, dass ihr alles über Ehe wisst, was es in der Bibel gibt. Aber könnt ihr es auch einem Dritten erklären? Nö. Okay, dann hört euch bitte mal zu, wie es der Referent oder der Prediger hier vorne macht. Habt ihr die Idee verstanden? Also ich denke, man kann in vielen Predigten eine ganze Menge mitnehmen, auch wenn es auf den ersten Anblick nicht so ist. Ein Trick. Also wer meint, ich gebe mich mit meiner Bekehrung zufrieden. Ich habe verstanden, worum es im Leben geht. Der kann sich glücklich schätzen. Ja, also wer sich bekehrt hat, der hat auch wirklich ein dickes Packen Erkenntnis bekommen, was man bei Aldi nicht kaufen kann. Es ist schön, das erkannt zu haben. Aber gebt euch damit nicht zufrieden. Gebt euch so einen kleinen Tritt und macht weiter. Die Jünger in Jerusalem haben es damals getan. Sie waren errettet, aber sie waren begierig nach der unverfälschten, nach der gesunden Milch. Sie wollten wachsen, sie wollten mehr wissen, um weitergeben zu können. Und mit dem Weitergeben meine ich nicht nur, dass man weitergeben kann, wie man Christ wird. Also das sollte man innerhalb des ersten halben Jahres verstanden haben, spätestens. Ja? Also nach der Bekehrung noch ein halbes Jahr gebe ich euch schon Frist. Aber spätestens dann sollte man wissen, wie erkläre ich einem Dritten, wie man zum ewigen Leben kommt. Da gibt es auch Kurse bei uns, Training im Christentum. Da wird das dann auch nochmal praktiziert. Oder zumindest muss man dann ein Zeugnis aufschreiben und solche Dinge. Also wer länger als ein halbes Jahr dabei ist und irgendwie sagt, anderen erklären, wie man zum Glauben kommt, keine Ahnung. Bitte, da ist Nachholbedarf. Gib dich nicht damit mit dieser Wissenslücke zufrieden. Wir sind ja nicht beim Abitur, wo man irgendwo mal eine Wissenslücke zulässt, sagt, das lerne ich nicht, weil ich nicht alles kann. Das ist das Wichtigste, weitergeben zu können, wie kann ein anderer zum Glauben kommen. Aber lasst uns an der Stelle nicht stoppen. Denn wir haben gelesen, dass die Christen damals in der Lehre der Apostel verharrten. Und was ist die Lehre der Apostel? Naja, das Neue Testament. Und da steckt eine ganze Menge Sachen mehr drin, als nur die Frage, wie komme ich zum Glauben? Kennst du die Lehre der Apostel? Glaubst du sie? Kannst du sie deinem Stil, deiner Art, deiner Persönlichkeit entsprechend weitergeben? Es steht in der Schrift, Epheser 2,20, dass die Gemeinde auf Grundlage der Apostel und der Propheten gebaut wird. Jesus sagt, dass er seine Gemeinde baut. Und wie macht er das? Indem er Apostel und Propheten gebeten hat, sie hatten keine Wahl, dieses Buch zu schreiben, damit wir daraus etwas lernen. Möchtest du mehr wissen über die Lehre der Apostel? Hörst du zu, wenn man sie dir vermittelt? Oder wartest du nur das Ende ab, damit wir wieder Gemeinschaft haben können? Ich mache mir nicht lustig über Gemeinschaft, aber es gibt auch eine komische Art von Gemeinschaft. Gemeinschaft ohne Lehre. Also ich meine die Gemeinschaft nachher beim Kaffee trinken. Ja, also man wartet das Ende der Predigt ab, um dann den Kaffee zu genießen. Und nennt das dann, ja, wir haben ja auch als Gemeinde die Aufgabe, Gemeinschaft zu haben. Aber ich möchte davor warnen, eine Gemeinschaft ohne Lehre ist nicht ganz unkompliziert. Die Gemeinde kommt zum Beten zusammen. Aber worüber soll ich Gott anbeten? Worüber soll ich Gott lobpreisen? Worüber soll ich ihn loben, wenn ich nicht über ihn belehrt wurde, wenn ich nichts über ihn weiß? Wie will ich Gemeinschaft haben, die ja immer den Zweck der Auferbauung des Nächsten hat? Wie will ich jemanden auferbauen, wenn ich nicht weiß, wie Gott über das Leben meines Nächsten denkt? Und ich also ihn nicht richtig ermuntern, nicht loben, nicht stützen, nicht tragen oder ermahnen kann. Ich denke, das ist der Grund, warum die Lehre der Apostel in dieser Auflistung der Apostelgeschichte 2,42 ganz am vorne steht. Es gibt irgendwann eine Fortsetzung mit einem runden Ende.